Geschichte kann man nicht zu Ende denken, auch wenn der Amerikaner Francis Fukuyama 1992 das Ende der Geschichte schon ausgerufen hatte. Nach dem Ende von Faschismus und Sozialismus sei der Weg für die liberale Demokratie frei. Irrtum. Wir können uns nicht bequem in der Welt einrichten. 60 Millionen Menschen sind weltweit auf der Flucht. Deutschland ist eines der renommiertesten Zielländer. In keinem Land der Welt wurden 2014 so viele Asylanträge gestellt wie in Deutschland. Zweithöchste Einwandererzahl nach den USA, 1,2 Millionen in 2013, Auswanderer abgerechnet, ergibt das 450.000 neue Einwohner, vorwiegend aus den Ländern der Europäischen Union. Denken wir einmal weiter, 10, 20, 30 Jahre, um unser jetziges Handeln zu überprüfen. Wo führt es hin? Welche Handlungsalternativen haben wir? Mein Gast leitete bis zu seiner Emeritierung das erste Europäische Institut für Völkermordforschung an der Universität Bremen. Sein 2003 erschienenes Buch Söhne und Weltmacht über den Zusammenhang von Demografie und Kriegen wurde viel diskutiert. 1943 in Polen geboren, Wohnsitze jetzt Bremen und Danzig. Er lehrt noch Wirtschaftstheorie in St. Gallen und Militärdemografie am NATO Defense College in Rom. Herzlich willkommen, Professor Gunnar Heinsohn.
Danke für die Ankündigung, Herr Kahle.
Herr Professor Heinsohn, was ist denn Militärdemografie?
Sie versucht anhand eines Kriegsindexes mögliche Gewaltausbrüche in der Zukunft vorauszusagen. Was ist ein Kriegsindex? Der setzt ins Verhältnis Männer von 55 bis 59 Jahren, die sich der Rente nähern und einen Posten freimachen, mit 15- bis 19-jährigen Jünglingen, die in den Lebenskampf eintreten und also um freigemachte Posten konkurrieren. Deutschland hat einen Kriegsindex von 0,66, also auf 100 Alte folgen nur noch 66 Junge. Afghanistan hat einen Kriegsindex von 6,6 auf 100 Alte folgen 660 Junge.
Herr Professor Heinsohn, ganz bewusst erst einmal der große globale Blick auf Flüchtlings- und Migrationsströme. Beginnen wir in Europa. 40% der Asylbewerber oder eigentlich Wirtschaftsflüchtlinge kamen vom Westbalkan. Kosovo, Albanien, Serbien, Mazedonien in der Reihenfolge. Was haben wir weiter zu erwarten?
Also diese Gruppe der Balkanländer, die hat heute 19 Millionen Einwohner. Also einmal rund Nordrhein-Westfalen. Unter den Menschen, die Richtung Europa auf dem Weg sind, ist nicht mal einer von 100 aus diesem Raum. Überdies werden die meisten Länder aus diesem Raum irgendwann EU-Mitglied sein, können sich dann hier frei niederlassen, sodass die kostspielige Rückführung, an der man jetzt arbeitet, von der man sich viel erhofft, vergeudetes Geld ist.
Der Westbalkan war ja immer arm. Also es gibt durchaus wirtschaftliche Gründe für Migration. Und das, was wir jetzt schon haben, belastet uns sehr wohl, belastet auch die Sozialsysteme. Also so ganz problemlos sehe ich das ehrlich gesagt nicht.
Ich sage nur, im Vergleich mit dem, was kommen wird, ist es eine ganz, ganz kleine Gruppe, die übrigens selber im Prozess des Vergreisens steht, selber Geburtenraten von 1,4, 1,5 pro Frauenleben hat. Das heißt, das ist ein aus eigener biologischer Situation bereits demografisch absinkender Raum. Das heißt, die da kommen, die kommen jetzt. Und deshalb sind das momentan relativ viel. Und sie fallen uns stark auf. Und wir haben viel Hoffnung, etwas hier wieder in Ordnung bringen zu können, wenn wir die zurückhalten oder zurückschicken. Aber ich meine, dort ist die Energie am allerunwichtigsten.
Also dann die nächste Reihenfolge bei den großen Migrations- und Flüchtlingsströmen. Das ist gemessen an den Asylanträgen in Europa, Nahost, Afrika und Asien. Jetzt fasse ich mal Nahost, 25% der Asylanträge und Asien 17% zusammen. Beides geht vorwiegend über die Griechenland-Route nach Europa. Da geht es um die Bürgerkriegsländer Syrien, Irak und bei Asien um Afghanistan und Pakistan im Wesentlichen. Welche Migrations- und Fluchtströme haben wir dort weiterhin zu erwarten?
Bleiben wir im Islamblock Zentral- und Südasiens, also Pakistan, Afghanistan, Bangladesch, Malaysia und Indonesien. Dieser Raum ist von 1950 bis heute von 160 auf 620 Millionen Menschen angestiegen und soll bis 2050 ungefähr 920 Millionen Menschen haben. Nach der Erhebung von Gallup, dies von 2009, wir haben keine aktuellere, wollen aus diesem Raum 10-15% der Menschen weg. Ich gehe mal an die Untergrenze, denn wollen von dort ungefähr 60 Millionen weg und im Jahre 2050 ungefähr 100 Millionen. Das ist das, was uns von dort erwartet und die kommen im Wesentlichen über die Iran- und Türkei-Linie.
Viktor Orbán, der ungarische Ministerpräsident, sagt, um zu verstehen, was wir zu tun haben, müssen wir verstehen, womit wir konfrontiert werden. Europa wird nicht von einem Flüchtlingsproblem, nicht von der Flüchtlingslage in die Zange genommen. Vielmehr wird der europäische Kontinent von einer immer anschwellenderen, neuzeitlichen Völkerwanderungswelle bedroht. Sehen Sie das so?
Wenn wir uns die Zahlen gerade Vervierfachung allein in diesem asiatisch-islamischen Raum anschauen, dann kann das gar nicht anders sein. Wenn wir den nächsten Raum anschauen, also den arabischen Raum zwischen Marokko und Jemen, dort haben wir zwischen 1950 und heute einen Bevölkerungsanstieg von 70 auf 360 Millionen und in 35 Jahren sollen es 600 Millionen sein und von denen will ungefähr nach dieser Gallup-Umfrage ein Viertel zu uns. Das sind heute ungefähr 90 Millionen und es werden in 35 Jahren 160 Millionen sein, die zu uns kommen. Das sind optimistische Schätzungen, die sind ja erhoben worden vor den großen Kriegen jetzt und vor dem Preisverfall bei Petroleum.
Afrika, 19% der Asylanträge in Europa, Nigeria, Somalia, Eritrea sind die Hauptherkunftsländer. Nigeria, ein gutes Beispiel, sehr junge Bevölkerung, wahrscheinlich jetzt 170 Millionen Einwohner und schnell wachsend. Wie sind die Prognosen für Afrika insgesamt?
Wieder der Schritt von 1950 auf heute. Es geht von 180 auf 960 Millionen. Und es sollen in 35 Jahren 2,1 Milliarden sein. Von den jungen Afrikanern heute wollen ungefähr, wenn die Prozentsätze stabil geblieben sind seit 2009, ungefähr 400 Millionen zu uns. Und im Jahre 2050 wird fast 1 Milliarde zu uns streben.
Das können Sie nicht beantworten und das kann auch ich nicht beantworten, ob man diese Zahlen so hochrechnen kann. Ich komme gleich darauf nochmal. Nur Arbeitskräftepotenzial Afrikas. 15- bis 24-Jährige. Bis 2045 soll diese Zahl auf 400 Millionen sich verdoppeln. Afrika wird dann mit 1 Milliarde Menschen im Erwerbsalter eine größere arbeitsfähige Bevölkerung haben als China oder Indien. Was bedeutet das?
Das bedeutet Erfolg, wenn man die Chinesen in den Weltmärkten übertreffen kann. Und es bedeutet furchtbares Elend, wenn man nicht imstande ist, die Chinesen aus den Weltmärkten herauszuschlagen.
Und was erwarten Sie?
Wir machen es uns an einem Beispiel klar. Die 960 Millionen Subsahara-Afrikaner, die exportieren momentan zusammen halb so viel wie die 17 Millionen Niederländer. Das heißt, selbst wenn wir deren Wachstumsraten uns anschauen und oft davon beeindruckt sind, ist der Gesamtraum absolut irrelevant für den Welthandel. Und was dort exportiert wird, das sind im Wesentlichen Rohstoffe, die unter Führung europäischer, amerikanischer und chinesischer Konzerne abgebaut werden. Ohne deren Hilfe würde nicht einmal dieser kleine Export funktionieren. Das heißt, unsere Ratschläge an Afrika, baut endlich Computer und Autos und schlacht die Chinesen und schlacht die Deutschen auf den Weltmärkten. Diese Ratschläge geben wir seit einem halben Jahrhundert ohne jedes Ergebnis.
Wenn man also nach Ihrer These geht, was Sie vorhin erläutert haben, Kriegsindex, so viele junge Leute, dann muss man doch weiterhin auch Kriege in Afrika offensichtlich erwarten.
Ja, gehen wir auf Ihr Beispiel Nigeria zurück. Wie verwandle ich sogenannte Wirtschaftsflüchtlinge in Menschen, die einen Anspruch auf Asyl haben? Ganz einfach. Sie haben jetzt Nigerien, 170 Millionen Menschen. Und vor 6-7 Jahren fängt Boko Haram, Bücher sind Sünde auf Deutsch, an zu töten. Und in dem Moment, wo Boko Haram angefangen hat zu töten, vielleicht erst 10.000 junge Männer, die mit dem Töten angefangen haben, in dem Moment sind 170 Millionen Nigerianer Bewohner von Kriegsgebieten und damit asylberechtigt.
Afrika-Kenner, weil wir ja bei der Wirtschaft waren, warnen aber nun auch vor Trugschlüssen. Also schon jetzt heißt es nämlich, gehen nicht die Ärmsten der Armen auf eine Flucht, die vielleicht 15.000 US-Dollar kostet. Der britische Ökonom Paul Collier meint sogar, dass bei etwas wachsendem Wohlstand in Afrika Wachstumsraten haben, die ja Südafrika, schauen sich das an, 8%, andere Länder 5% und 6%, da träumen wir ja davon, dann wird die Migration nicht zurückgehen, sondern eher steigen.
Das ist ganz richtig so, weil um überhaupt wandern zu können, ich überhaupt erstmal ein paar Dollar in der Tasche haben muss. In dem Moment, wo ich die habe, dann sind die alten Wanderungsträume, die erstmal auf Eis liegen, realisierbar und dann werden sie auch realisiert. Das gilt übrigens dasselbe, was für die Auswanderung gilt, gilt übrigens auch für die Kriege. Solange Hunger herrscht, haben wir zwar furchtbare Szenen vor Augen. Wer bei Hungernden sein Herz nicht brechen sieht, der hat wirklich keins. Aber Hunger ist keine militärische Bedrohung. Sie haben keine Hungerskelette, die Maschinengewehre durch Dschungel oder über Eisberge tragen können. Das heißt, auch für die Umsetzung eines hohen Kriegsindexes in einen realen Bürgerkrieg, Krieg oder Völkermord erfordert gut ausgebildete, gut genährte und medizinisch einigermaßen versorgte Kämpfer. Und da ist völlig richtig, dass bei steigendem Wohlstand die Kampffähigkeit dieser jungen Männer zunimmt und die Wahrscheinlichkeit von blutigen Auseinandersetzungen steigt. Wo extreme Armut ist, wird tatsächlich um Brot gebettelt. Und wo diese Armut verlassen ist und ich trotzdem immer noch 3, 4, 5 Söhne pro Familie habe, dann fängt das Töten an.
Aber es heißt auch immer, wir müssen in die Herkunftsländer investieren, um Fluchtgründe zu vermeiden. Kurzer Sprung nach Europa, Kosovo. Nirgends auf der Welt wurde so viel Fördergelder pro Kopf investiert wie im Kosovo und in Bosnien. Heute sind diese Staaten bei der Erfüllung europäischer Standards die Schlusslichter unter den potenziellen EU-Beitrittskandidaten. Und Afrika? Afrika hat doch eigentlich ein Bildungsproblem.
Afrika fängt gewissermaßen spät an. Erst 2011 hat ein afrikanisches Land, Ghana war das, bei der internationalen Mathematik-Olympiade für Schüler teilgenommen. Man hat 331 Punkte geschafft, aber der Sieger Südkorea hat 613 Punkte geschafft. Das heißt, Afrika hat eine enorme Aufholjagd vor sich. Ich glaube nicht, dass sie irgendwann Südkorea schlagen müssen, um einen Erfolg zu haben, wenn auch nur, sagen wir, der Wert von Finnland erreicht wird. Der beste Wert in Europa sind 515 Punkte. Also wenn man da von 300 auf 500 nachgezogen hat, ich glaube, dann sind die Chancen in Afrika sehr viel besser. Und dann sind auch die Chancen für Menschen, die von dort kommen, bei uns aufgenommen zu werden, sehr viel besser.
In Südafrika ist es ja zum Beispiel so, dass dort 70.000 Ingenieurstellen nicht besetzt sind. Aber springen wir nach Deutschland, Herr Professor Heinsohn, unsere Interessen. Die neueste Vorausberechnung der Bevölkerungszahlen bis 2060 besagt, unter der Annahme, dass dauerhaft 200.000 Einwanderer je Jahr ins Land kommen, schrumpft die Bevölkerungszahl Deutschlands bis 2060 auf 73 Millionen. Und erst bei einer Million Einwanderern im Jahr oder einer plötzlich stark steigenden Geburtenrate könnte dann die Einwohnerzahl von 82 Millionen stabilisiert werden. Im letzten Jahr kamen netto 450.000 Einwanderer ins Land. Also Chancen durch Einwanderung ist doch eigentlich alles gut.
Bei der jetzt anstehenden Zahl wird ja auch die volle Million pro Jahr geschafft. Nur, es sind da Entscheidungen zu treffen in einer Nation. Es gibt Nationen, die entscheiden sich, wir wollen in der Weltspitze der Ökonomien bleiben. Und die können sich nicht leisten, Menschen hereinzulassen, die nicht auf ihrem Qualifikationsniveau sind. Sie können sich es also nicht leisten, Menschen hereinzulassen, die dann in den Sozialsystemen leben. Diese Entscheidung hat zum Beispiel die Gruppe der ehemaligen weißen britischen Kronkolonien getroffen, Australien, Kanada und Neuseeland. Die haben gesagt, wir sind in der Weltspitzengruppe, wir haben enorm harte Konkurrenz aus Ostasien, aus China vor allem. Wir wollen bleiben, wo wir jetzt sind. Und das heißt, wir müssen unsere Grenzen militärisch sichern gegen Zuwanderer, die bei uns die sozialen Systeme überdehnen. Und wir müssen gleichzeitig, weil wir zu wenig Geburten haben, Könner zu uns hereinlocken. Das ist eine Entscheidung. Man kann sich als Nation vollkommen anders entscheiden. Die Bundesrepublik könnte sich entscheiden, die Höhe unseres Sozialprodukts, die ist uns relativ unwichtig. Aber die Höhe unserer Hilfsbereitschaft für Flüchtlinge aus aller Welt, die ist uns wichtig. Und dann kann man sagen, es zählt nicht das Verbleiben in der Weltspitze, sondern es zählt einfach die Menge der Menschen, denen man helfen kann.
Aber die Alternative haben wir doch gar nicht, also wenn wir unser demografisches Problem uns mal angucken.
Na, das demografische Problem wäre ja quantitativ über Nacht zu lösen. Ja, wenn man die Grenzen aufmacht, dann würden ja jedes Jahr 2-3 Millionen kommen. Quantitativ haben wir im globalen Kontext kein Problem. Das Problem ist qualitativ. Wir haben heute nach der letzten PISA-Auswertung von 2013 bei unseren Kindern, den sogenannten Alt- oder Urdeutschen, wie immer man die nennen will, da versagen 30% in Mathematik. Die haben also mangelhaft, ungenügend und schlechtere Noten. Bei den Migrantenkindern, also unsere Zukunft, da versagen 50-60% in Mathematik. Das heißt also, wenn wir die Menschen bekommen, aber sie dann auf dem Niveau in der Weltspitze, zu der Deutschland gehört, nicht operieren können, dann handelt sich das Land ein ökonomisches Problem ein. Aber es kann sich entscheiden, das zu wollen.
Ökonomen sagen doch, das ist im Grunde so ein selbstregulierendes System, offene Grenzen, und die Leute gehen ohnehin dorthin, wo die besten Chancen bestehen, Arbeitsplätze zu bekommen. Ist das so?
Na, das war Milton Friedmans Traum, aber er hat natürlich immer einen Satz dazu gesagt.
Der amerikanische Ökonom.
Ja, hat immer einen Satz dazu gesagt. Er sagt, das funktioniert nur, wenn es absolut null Hilfe für die Menschen gibt. Ja, dann kommen tatsächlich die, die in den Raum, in den sie hineingehen, auch deshalb hineingehen, weil sie dort Arbeit finden und nicht, weil sie Versorgung anderer Art finden. Also wir haben ja heute nicht zwei Gruppen von Flüchtlingen, also Wirtschaftsflüchtlinge und politisch verfolgte Asylflüchtlinge, sondern wir haben ja eine dritte Gruppe, die gab es in der Menschheitsgeschichte eigentlich nie, die gibt es in den letzten 20, 30 Jahren. Das sind Versorgungssucher. Das heißt, auch wenn die als Wirtschaftsflüchtling von der Wirtschaft des Raumes, in den sie hineinfliehen, nicht benötigt werden, finden sie Versorgung. Und diese Gruppe ist eine, die sich wahrscheinlich nicht genau quantifizieren lässt, jetzt bei der Motivlage, beim Losmarschieren. Aber das ist eine Gruppe, die absolut wachsen muss, weil durch die Zuspitzung der internationalen Konkurrenz, im Wesentlichen durch die Ostasiaten, im Wesentlichen durch China, immer mehr Ökonomien aus der Konkurrenz herausfallen. Und es ist also diese internationale Konkurrenz, die darüber entscheidet, wo und in welchem Maße neue Wirtschaftsflüchtlinge entstehen.
12:22 zu Gast bei Ingo Kahle. Heute Professor Emeritus Gunnar Heinsohn von der Universität Bremen. Herr Professor Heinsohn, jetzt wird viel von Moral die Rede sein. Der slowenische Philosoph Slavoj Žižek nennt jene, die offene Grenzen fordern, die größten Heuchler. Insgeheim wissen sie ganz genau, schreibt er, dass es so weit nie kommt, weil es sofort eine populistische Revolte in Europa auslösen würde. Sie spielen die schöne Seele, die sich erhaben fühlt über die korrupte Welt, deren Teil sie insgeheim aber sind, weil sie Afrikas Rohstoffe ja zum Beispiel ausbeuten. Wie würden offene Grenzen denn Deutschland verändern?
Wir müssen eins sehen. Wir haben ein internationales Strafrecht. Das wird entwickelt seit 1899 mit der Haager Landkriegsordnung und hat sich seitdem immer weiterentwickelt. Bei früheren Wanderungen in der Menschheitsgeschichte, ich nehme mal die Eroberung von 90% der Erde durch Europäer. Was ist da die Situation gewesen? Es sind zwischen 1600 und 1800 10 Millionen Europäer ausgezogen, haben global gesiedelt und das militärische Angreifen, Besiegen und auch Ausmorden der neuen Gebiete, das haben ein paar hunderttausend Mann besorgt. Das waren 10 Millionen in 200 Jahren. Jetzt schauen wir in einer bestimmten Stunde auf 500 Millionen Wanderungswillige oder in 35 Jahren auf 1 Milliarde Wanderungswillige. Die unterscheiden sich in einem entscheidenden Punkt, die kommen nicht mit Waffen. Damals, die gingen heraus mit Waffen und sie haben gesiegt oder verloren. Und es hat keinen weiter gekümmert. Rechte, die den Besiegten schützten, gab es nicht. Heute gibt es diese Rechte. Und jeder der Menschen, die kommen, auf Schiffen oder schwimmend oder sonst wie, wer sie militärisch angreift, während die militärisch unbewaffnet sind, der begeht ein Verbrechen. Das ist die Situation. Und Moral hin oder her, darüber kann man lange reden, aber das ist die Rechtslage.
Aber nochmal die Frage, wie würden denn offene Grenzen Deutschland verändern?
Na, sie würden Deutschland so verändern, dass unter Umständen eine brasilianische Situation entsteht. Dass große Bereiche im Pro-Kopf-Einkommen absinken, ohne dass jetzt Hunger eintreten muss. Das sehe ich gar nicht. Brasilien hungert auch nicht. Diese Situation würde Deutschland und ganz Europa natürlich, wir werden auf Osteuropa vielleicht noch kommen, auf eine Art und Weise verändern, wie das seit der Römerzeit nicht der Fall gewesen ist.
Dann kommen wir auf Osteuropa. Die osteuropäischen Staaten wehren sich ja, weil es ein Verteilungsproblem in Europa gibt. Sie wehren sich dagegen, Flüchtlinge nach Quoten aufzunehmen. Beispiel Polen, weil sie das gut kennen, haben ja schließlich einen Wohnsitz in Danzig. Warum machen das die Polen so?
Polen hat seit dem Sturz des Kommunismus, nicht genau, die Zahl ist nicht genau bekannt, 2 bis 3 Millionen seiner Besten verloren. Polen ist demografisch eigentlich in einer hoffnungslosen Lage. Die Geburtenraten sind bei 1,2, 1,3, 1,4. Die Elite wandert ab. Fremde Elite kommt nicht hin. Wenn Sie jetzt ein Land haben, dem die Elite davonläuft, und dann kommt eine Brüsseler Instanz und sagt, ihr nehmt jetzt Menschen, die bei euch die Elite keineswegs ersetzen können, sondern die Hilfe brauchen, ihr nehmt die bitte auf, dann sagen die zurück, wenn unsere Besten, die die Hilfe geben könnten, die bei uns die Steuern zahlen könnten, um diesen Hilfsbedürftigen zu helfen, wenn die weg sind, dann können wir das nicht. Ja, dann schickt uns gewissermaßen lieber unsere eigenen Leute zurück, was ja nicht geht, weil das freie Menschen sind, und nehmen wir die als Quote und ihr behaltet die anderen. Das ist eigentlich der Weg. Und das ist, vergessen wir es nicht, von 28 EU-Nationen sagen 18, wir nehmen keinen. Das ist jetzt ein Problem der Nationen, die die Grenzen relativ offen halten. Das heißt also, Deutschland ist da die Führungsnation, Schweden an zweiter Stelle. Wenn die Grenzen offen halten für sich, dann ist das ihre Entscheidung, mit der sie fertig werden müssen. Ich sage aber noch eins dazu. Selbst wenn jetzt per Quote Menschen nach Polen hineingezwungen würden, indem man die Polen bedroht, man nimmt ihnen EU-Mittel weg, die würden ja übermorgen doch in Berlin sein.
Beim EU-Flüchtlingsgipfel flogen ja die Fetzen, nicht wahr? Also ja. Weil die östlichen Staaten eben gesagt haben, wir wollen freiwillige Kontingente, am besten bei null, warf ihnen der Italiener Matteo Renzi an den Kopf, wenn das eure Idee von Europa ist, dann könnt ihr es für euch behalten. Also haben wir ein moralisches Problem in Europa?
Ja, die Politiker, die wenden die Moral an, wenn es ihnen gerade passt und bitten um Verzicht auf moralische Standards, wenn es ihnen nicht passt. Da würde ich nicht allzu viel drauf geben. Aber wir haben ein gewaltiges Problem in Europa. Denn wenn ein Teil der Nationen sagt, wir verteidigen unsere Grenzen, auch wenn wir das eigentlich in der Europäischen Union gar nicht dürfen, dann sehen wir eine Spaltung des Kontinents. Und diese Spaltung, die könnte sich umsetzen in ganz neue europäische Allianzen. Ich glaube nicht in eine Rückkehr zu den einzelnen Nationalstaaten, aber ich sehe doch Ländergruppen, die sich da zusammentun. Nehmen wir noch mal die Osteuropäer, die sehr, sehr wenig Chancen haben. Die könnten plötzlich entdecken, dass sie einen Standortvorteil gewonnen haben, an den man früher gar nicht gedacht hat. Nämlich die Abwesenheit von Terror, die Abwesenheit von neuem Antisemitismus, neuen Judenmorden in Westeuropa, die Abwehr von No-Go-Vierteln bis in die Hauptstädte hinein, die Abwesenheit von sozialem Unfrieden und so weiter. Das könnte ein Standortvorteil sein, in der Art, dass Leute sagen, ach, vielleicht gehen wir eines Tages dahin. Ich bin da nicht allzu hoffnungsvoll, aber andere Länder arbeiten genau mit diesem Standortvorteil. Wenn ich Australien und Kanada anschaue, dann locken die ja auch die deutschen Eliten zu sich mit dem Verweis darauf, dass sie frei sind von diesen Ungeheuerlichkeiten, die in Europa passieren, dass man dort sicher leben kann und dass man dort auch in 40, 50 Jahren, wenn die jungen Menschen, die sie da wandern wollen, alt sind, dass man immer noch eine Zukunft hat.
Nicht? Aber das ist doch genau das, was Großbritannien fürchtet. Das ist ja dann der nächste und vielleicht sogar eher entscheidende Punkt. Großbritannien will möglicherweise aus der EU austreten. Aber solche Dinge spielen in Großbritannien eine sehr viel größere Rolle und erklären vielleicht auch die Haltung Großbritanniens.
Ja, Großbritannien hat 2,3 Millionen, oft seiner Besten, nach Kanada, Australien und Neuseeland bereits verloren. Für Engländer ist das im Wesentlichen ein etwas weitergreifender Umzug. Wo immer die hinkommen zwischen Vancouver und Auckland, sind die zu Hause. Diese drei Länder, nehmen wir mal ein Beispiel, die haben jetzt unter den 10 Städten mit der größten Lebensqualität, neueste Untersuchung vom Economist. Unter 10 Städten haben diese Länder 8. Das heißt also, jeder Zeitungsleser bekommt das doch mit und sagt, wenn wir das hier in Birmingham oder in Liverpool oder sonst wo, wenn mir das zu verdrießlich wird, dann wandere ich dahin ab. Und es wandern immer, auch aus Afrika, aber auch von uns weg, es wandern immer die Beweglichen, es wandern immer die Tüchtigeren. Und das kann England sich nicht leisten. Das heißt also, England muss ebenfalls sich diesen Standortvorteil, den Australien, den Kanada, den Neuseeland hat, schaffen, damit es mit dieser relativen sozialen Ruhe die eigenen Leute halten kann und vielleicht auch andere anlocken kann.
Nun, es ist ja auch so, dass Großbritannien Einwanderung nicht unbedingt braucht, weil seine Geburtenrate eigentlich relativ stabil ist. Und es gibt eine andere Diskussion in Großbritannien, das kann man sich hier gar nicht vorstellen. Hoch angesehene Wissenschaftler, Migrationsforscher David Goodhart zum Beispiel oder der Oxford-Ökonom Paul Collier, die halten in ihrem bei Siedler erschienenen Buch Exodus eine postnationale, multikulturelle Gesellschaft für durchaus problematisch und meinen, eine nationale Identität habe sehr wohl eine wichtige identitätsstiftende Bedeutung. Ist das also das Ergebnis einer langen Erfahrung als Einwanderungsland?
Am besten kann man die tribale Seite einer Nation, glaube ich, an den Ostasiaten studieren. Die verstehen das sehr gut, Koreaner, Japaner, auch Chinesen, aber ich nehme mal die beiden, weil die gut untersucht sind, Koreaner und Japaner. Die sind hochtribal, die fühlen sich wie eine große Familie und stehen in Notzeiten in einem gewissen Automatismus, über den sie gar nicht nachdenken, müssen füreinander ein. Und wenn man sich deren Immigrationsdebatte anschaut, die intensiv ist, weil die ja ganz niedrige Geburtenraten haben und unbedingt Einwanderung eigentlich brauchen, sagen die lieber keine Einwanderung als die Einwanderung von Menschen, die uns nicht helfen können, sondern denen unsere Alten dann noch helfen müssen. Japan hat 2014 14 Menschen als Asylanten aufgenommen.
Aber wie wollen Sie denn dann ökonomisch bestehen? Das ist ja auch in Großbritannien so, dass also beispielsweise Bentley sich Automobilarbeiter aus Spanien holt.
Wie die ökonomisch überstehen, das müssen wir tatsächlich mit allerhöchstem Interesse beobachten, weil Japan ist im Durchschnittsalter schon älter als wir, Südkorea ist noch jünger. Aber was ich beobachte ist, wenn ich die internationalen Patentstatistiken anschaue, dann liegen die alten Japaner pro Million Einwohner immerhin doch doppelt so hoch wie die Deutschen, die ja nun auch nicht von schlechten Eltern sind, was die Industrie anbetrifft. Das heißt also, es könnte sein, weil sie, also diese Ostasiaten, weil sie die qualifiziertesten Menschen der Welt haben, dass sie durch dieses Tal hindurchkommen, ja, mit dem großen Anteil von Alten, bis sich das dann auf irgendeiner niedrigeren Ebene 80 Millionen statt 120 Millionen Menschen eingependelt hat. Sicher ist das nicht. Ich beobachte das gewissermaßen täglich, weil ich mich immer frage, gibt es einen anderen Weg, jetzt auch für die europäischen Länder, gibt es einen anderen Weg als den, den sie wählen? Dass in der Panik wird gewissermaßen jeder, der jung ist, genommen, auch wenn sich später herausstellt, dass der nicht schreiben und lesen kann.
Herr Professor Heinsohn, Moral bei uns in Deutschland. Wer eine konsequente Abschiebung abgelehnter Asylbewerber fordert, wird schon als halber Nazi angesehen. Und der Innenminister sagt, im Grunde ist das Ausweisungsrecht ja auch ausgehöhlt, auch auf europäischer Ebene. Im Grunde gilt doch, wer hierher kommt, kann auch hier bleiben. Sind wir also auf dem Weg zu einem Vielvölkerstaat?
Lassen Sie mich das noch präzisieren. Jeder Mensch, der sich auf deutschem Boden aufhält, legal oder illegal, auch der Illegale, muss, wenn er sich nicht selbst versorgen kann, menschenwürdig bezahlt werden. Das ist der Hartz-IV-Satz. Jeder Mensch, der über unsere Grenze kommt, solange er hier ist und nichts verdienen kann, er muss menschenwürdig bezahlt werden. Das ist die Situation. Und auch ein Abgeschobener oder einer, der als Asylbewerber nicht anerkannt ist, und noch ein Jahr oder zwei oder fünf Jahre bleibt, er muss in diesen fünf Jahren menschenwürdig bezahlt werden. Das ist unser Gesetz, das fordert unser Grundgesetz. Und das ist ein ganz starker Magnet. Und es ist wieder, ich wiederhole mich da, eine politische Entscheidung zu sagen, ja, das wollen wir, dann lässt man es so laufen. Oder zu sagen, nein, das wollen wir nicht, aber das hat auch Konsequenzen. Dann ist man plötzlich auf dem australischen Weg und Sie kennen den Weg. Das ist Armee und Flotte, die Grenzen sichern.
Ist dann das in Europa überhaupt möglich?
Außer für die britischen Inseln und in der Tendenz für Skandinavien ist das schwer.
Worin sehen Sie eigentlich bei der ganzen Diskussion, das Boot ist voll, oder Boris Palmer, der grüne OB von Tübingen, sagt, das Boot darf nicht kentern. Worin sehen Sie die eigentliche Gefahr?
Ich bin nicht sicher, ob ich eine Gefahr sehe, weil wir schauen jetzt immer auf die Staaten, aber werfen wir mal den Blick auf die Individuen. Ich glaube, die Individuen bei uns in Deutschland, in England, in Schweden, wo immer, die werden bestimmte Entscheidungen erzwingen. Wenn von unseren Individuen ein großer Teil der Besten jetzt abwandert in die Kompetenzfestung Australien, Kanada, wo man sie ja mit dem roten Teppich empfängt. Man hat doch zu wenig Geburten, man braucht doch die tüchtigen Deutschen und man würde sie ja sofort nehmen. Wenn diese jungen Leute, die heute die Weltkarte doch wie eine Speisekarte studieren, ich sehe es ja an meinem eigenen Sohn, wenn die mit dem Finger landen in Sydney oder in Melbourne und eben nicht in Leipzig oder Dortmund, dann kriegen Leipzig und Dortmund ein Problem, weil sie starke Steuerzahler verlieren. Und sie brauchen für eine Migrantenfamilie, die auf Hilfe ist, brauchen sie zwei hochverdienende Steuerzahler. Ja, wenn da zwei gehen, hat eine Familie keine Versorgung mehr. Und ich glaube, diese Bewegungen der Einzelnen, die könnten im Endeffekt auch die Regierungen von Staaten zu Entscheidungen zwingen.
Aber was sehen wir im Moment? Wir haben ein europäisches System der wechselseitigen Verantwortungslosigkeit.
Also absolut,
Deutschland hat gesagt, wir schicken die Syrer nicht zurück. Weil was wäre denn passiert, wenn es sie zurückgeschickt hätte? Dann wären sie in Ungarn geblieben und Ungarn hätte das Problem gehabt und hätte es dort nicht bewältigt. Also sehen Sie da irgendeinen Ausweg?
Wenn man ihn will, selbstverständlich. Nicht? Dann wird die Südgrenze durch Militär und Flotte gesichert. Dann macht man das nicht anders, als andere das auch machen. Aber ich sehe das nicht als eine zwangsweise Entwicklung. Es kann ja eine politische Entscheidung, eine Mehrheitsentscheidung, wenn wir die Erhebung der deutschen Haltung jetzt ernst nehmen, es könnte eine Mehrheitsentscheidung sein, dieses Land geht einen völlig neuen Weg. Es setzt die Wirtschaft tief unten an und es setzt die Hilfsbereitschaft hoch oben an und entscheidet sich dazu. Und wenn man dann von 40.000 pro Kopf Einkommen auf 15.000 wie in Brasilien fällt, kann man immer noch leben. Man wird nicht auf die 4.000 von Ghana fallen, aber wer aus Ghana hierher kommt, der kann von 4.000 nach oben gehen. Man muss ja sehen, dass hier eine politische Vision in dieser Richtung möglich ist. Und wenn die Stimmungen, die in dieser Richtung da sind, wenn die mehrheitsfähig sind im Lande, dann haben wir hier tatsächlich eine ganz andere Situation. Die einen werden das als Gefahr sehen, die anderen als Verwirklichung ihrer sozialen Hoffnung.
Aber es gibt ja nun doch gravierende Gründe, Menschen Asyl zu gewähren. Und wie können wir sicherstellen, dass bei all dem, was jetzt passiert, das Asylrecht nicht völlig zusammenbricht?
Ich glaube, das Asylrecht wird nicht zusammenbrechen, aber wenn wir uns den Mechanismus nochmal in Erinnerung rufen. Sie haben ein Land in Afrika mit 100 Millionen Einwohnern. Und morgen früh fangen dort 10.000 junge Männer einen Krieg an. Dann haben sie über Nacht von 0 auf 100 Millionen Asylberechtigte geschaffen, die asylberechtigt sind, wenn sie an unsere Grenzen kommen. Und ich glaube, es sind diese Verwandlungen von gestern noch unkriegerischen in morgen kriegerischen Nationen, die Hunderte von Millionen von Asylberechtigten schaffen werden. Und deren Aufnahme in unser Asylsystem würde selbstverständlich das Asylsystem sprengen. Weil wir müssen ja immer zwei Augen in unserem Kopf benutzen. Wir müssen ein Auge auf die Menschen werfen, die dann hier Hilfe suchen. Wir müssen das andere Auge auf die Einheimischen werfen, die das bezahlen müssen. Und die Einheimischen, die das bezahlen müssen, die werden im Endeffekt der kritische Punkt sein. Wenn die unter 40 Jahre alt sind und was können, dann können die morgen gehen. Die werden vorher keinen Ton sagen, weil sie vielleicht eine Auschwitzkeule kriegen oder sonst einen Nazi-Vergleich fürchten müssen. Die werden ganz still. Ich kenne ja viele. Die gehen still. Die machen keinen Ton. Plötzlich sind die weg. Und dann sind deren Steuern weggefallen. Und dann wird man das spüren. Das heißt also, mein Blick auf diese tüchtigen Steuerzahler, der sagt mir, dass wir bei der Fähigkeit, das zu bezahlen, nicht beim Willen, die zu nehmen, aber bei der Fähigkeit, das zu bezahlen, an einer Grenze stehen, auch wenn in diesem Jahr mal ein Steuerüberschuss erwirtschaftet worden ist. Das ändert ja nichts daran, dass wir 2.200 Milliarden Euro Staatsschulden haben.
Herr Professor Heinsohn, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Das war 12.22, zu Gast bei Ingo Kahle. Heute der Bremer Sozialwissenschaftler Professor Emeritus Gunnar Heinsohn. Nächste Woche: Kindheit ist keine Krankheit. Danke, dass Sie uns heute zugehört haben.